Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcast Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken. Ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Heute steht unsere Jahrestagung im Vordergrund. Das Thema lautete Tierernährung und Futtermittel zwischen nachhaltiger Versorgung und Kreislaufwirtschaft. Wir geben heute einen Überblick über alles das, was bei dieser Tagung passiert ist, und es gab interessante Gäste. Zum einen den Impulsvortrag von Professor Dr. Stefan von Krammon-Taubadel von der Universität Göttingen, dem Department für Agrarökonomie und rurale Entwicklung. Eine Podiumsdiskussion mit Politikern und einem Agrarblogger, einem WWF-Vertreter und schließlich ein heftiger Schlagabtausch zwischen den verschiedenen Beteiligten, unter anderem natürlich auch anwesend unser DVT-Präsident Koch Schiplage. Aber bevor wir damit beginnen und den Rückblick auf diese Veranstaltung mit über 300 Gästen geben, ein paar tagesaktuelle Nachrichten. Die Zukunftskommission Landwirtschaft, ZKL, setzt ihre Arbeit fort. Die Zukunftskommission wird gebraucht, sagt der Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, DLG, Hubertus Peto, gegenüber Agrar Europe. Peto betont die Eigenständigkeit des Gremiums und die nächsten Aufgaben werde man mit gestiegenem Selbstbewusstsein angehen. Auch am Vorsitz ändert sich nichts, aussteigen wird allerdings der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder. Ein neues Thema der Zukunftskommission wird wahrscheinlich die Welternährung sein. Die Arbeitsweise soll sich trotz einer modifizierten Aufgabenstellung etwa der bisherigen Arbeit angleichen. Die Zukunftskommission werde sich regelmäßig in großer Runde treffen, allerdings voraussichtlich nur noch einmal in diesem Jahr. Man werde im Gespräch mit der politischen Leitung des Bundeslandwirtschaftsministeriums bleiben, aber auch den Kontakt zu anderen Ressorts suchen. FDP bekräftigt agrarpolitischen Kurs. In einer Halbzeitbilanz erklärt der landwirtschaftspolitische Sprecher der Liberalen im Bundestag, Dr. Gero Hocker, übrigens unser Gast bei der Jahrestagung im Jahr 2022, dass er zufrieden ist mit der Agrarpolitik seiner Fraktion in der Ampelkoalition. Die FDP habe erreicht, dass sich die Wettbewerbssituation der hiesigen Betriebe nicht verschlechtert habe, so in einem Interview. Wir werden gleich auch aus der Jahrestagung 2023 andere Positionen hören und sehen, wie sich die Vertreter von SPD und CDU von dieser Position abheben. Ernährungsreport 2023 von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir vorgestellt. Özdemir wertet die Ergebnisse als Bestätigung für seine politischen Vorgaben, wie etwa der Haltungskennzeichnung. Denn in seinem Bericht stellt er einen rückläufigen Fleischkonsum, ein wachsendes Interesse an pflanzlichen Alternativen sowie ein gestiegenes Verbraucherbewusstsein für Tierwohl und Umwelt fest. Das sind die Kernergebnisse. Der Grünen-Politiker kündigte an, mit seiner Vorlage für eine Ernährungsstrategie der Bundesregierung demnächst in die Ressortabstimmung zu gehen. Wie aus dem BML in Auftrag gegebenen Report Deutschland wie es ist hervorgeht, gaben 20% der Befragten an, täglich Fleisch zu verzehren. Im Jahr 2015 waren dies noch 34%, also deutlich mehr. Fast 2/3 der Befragten gaben an, Wert auf regionale Produkte zu legen, die mit dem Regionalfenster gekennzeichnet sind. Etwa 59% der Befragten sagten, dass ihnen das Bio-Siegel wichtig ist. Und jetzt kommen wir schon langsam zu unserem Thema der Jahrestagung, denn die letzte Information kommt von Agrarökonom Bahlmann. Professor Alfons Bahlmann vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle fordert nämlich eine Zeitenwende in der Agrarpolitik. Angesichts geringer finanzpolitischer Spielräume bei gleichzeitig wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft und geopolitischer Verwerfung müsse bei den Entscheidungen die Frage nach der Effizienz der Maßnahmen in den Vordergrund rücken, so der Wissenschaftler bei einer Veranstaltung in Berlin. Bahlmann kritisierte eine auf Strukturkonservierung angelegte Agrarpolitik und sprach im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Agrarförderung von Museumsprämien. Soweit die aktuellen Meldungen. Und nun kommen wir zum Thema dieser Ausgabe, nämlich den Inhalten und den Referenten unserer DVT-Jahrestagung Ende September in Berlin zum Thema Tierernährung und Futtermittel zwischen nachhaltiger Versorgung und Kreislaufwirtschaft. Auf der 23. Jahrestagung mahnte der DVT kalkulierbare Rahmenbedingungen von der Politik für eine zuverlässige deutsche Futtermittel- und Lebensmittelversorgung an, um nationalen und internationalen Herausforderungen im Agrarbereich gerecht werden zu können. DVT-Präsident Gort Schiplage griff in seiner Rede vor rund 300 Gästen verschiedene Themen wie den Investitionsbedarf beim Umbau der Tierhaltung, die hohen Energiekosten und den zunehmenden Bedeutungsverlust der deutschen Agrarbranche im internationalen Vergleich auf.
Laut dem jüngsten OECD-Ausblick steigt der weltweite Pro-Kopf-Fleischverbrauch bis 2032 im Vergleich zu den Jahren 2020 bis 2022 um 2%.
Gort Schiplage machte darauf aufmerksam, dass wir in Deutschland nicht mehr richtig auf die internationalen Herausforderungen vorbereitet sind und unsere Bedeutung verlieren.
Der Umbau der Tierhaltung wird von der Politik nur mangelhaft vorbereitet und durchgeführt. Wir mahnen kalkulierbare Rahmenbedingungen an, um den Umbau der Tierhaltung erfolgreich zu meistern. Eines ist sicher, die gesamte landwirtschaftliche Branche ist leistungsstark und innovativ. Um höchste Qualitätsstandards und eine optimale Versorgung und Tierwohl sicherzustellen, braucht die Agrarbranche aber langfristige, wirtschaftlich fundierte Perspektiven. Ich finde es auch höchst bedauerlich, dass die Regierung sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt hat und diesen nun versucht abzuarbeiten, aber nicht flexibel genug ist, auf aktuelle Veränderungen einzugehen. Hier können wir das Beispiel der 4% Flächenstilllegung sicherlich nennen. Wir müssten diese eigentlich dringend abschaffen, aber aufgrund von Koalitionsdisziplin und grüner Parteiraison, so will ich das mal nennen, wird sich hier wahrscheinlich nichts tun, obwohl es sicherlich sehr vernünftig wäre, das zu ändern.
Der DVT-Präsident forderte zugleich, dass wir uns stärker dem globalen Handel stellen und damit auch einen Schlüsselfaktor für die Bekämpfung des Hungers haben.
Wir wollen die Klimabedingungen und Erfahrungen der Produktionsweisen weltweit nutzen und die am richtigen Ort produzierten Rohstoffe optimal verwerten.
Und dann ging er natürlich auch auf die nachhaltigen Lieferketten ein und die vielen gesetzlichen Vorgaben, die in diesem Bereich derzeit bestehen.
Wir verfolgen das Ziel, die vom Gesetzgeber vorgegebenen entwaldungsfreien Lieferketten sicherzustellen. Dazu muss aber die Rückverfolgung sicher möglich sein. Hier gibt es massive Lücken und Baustellen, die noch geschlossen werden müssen. Wir gehen als Futtermittelwirtschaft in Europa noch weiter und halten an unserem Ziel fest, nachhaltiges Soja einzukaufen. Das ist ein hoher Anspruch, zu dem wir stehen und der viel umfassender die UN-Ziele erfüllt, als einzelne und eher politisch motivierte Teilziele. Der nachhaltige Anbau umfasst rund 70 weitere ökologische, ökonomische und soziale Kriterien.
Kritisch ging er mit der Bundesregierung ins Gericht, für den ökologischen Anbau 30% zu erreichen.
Die völlig unrealistische Zielmarke der Regierung ist 30%. Sie scheitert aber bereits bei der Ausschreibung des Caterings im eigenen Haus, weil die Unternehmen die Vorgaben nicht wirtschaftlich akzeptabel umsetzen können.
Und schließlich bedauert der DVT-Präsident auch die kritische Haltung gegenüber Innovationen.
Die kritische Haltung gegenüber den neuen Züchtungsmethoden führt weiter zur Verlagerung der Forschung ins Ausland. Deutschland wird ohne Nutzung der Forschungserfolge zum kranken Mann, nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Allen Unkenrufen zum Trotz, wir seien ein fleißiges und erfolgreiches Land. Ich sehe mit Zuversicht, dass die EU-Kommission jetzt einen Vorschlag für die gesetzliche Regulierung der neuen Züchtungsmethoden vorgelegt hat. Mich beeindrucken die Erfolge in Südamerika und Asien, die mit ihrer Landwirtschaft nachhaltige Antworten für das unaufhaltsame Bevölkerungswachstum suchen. Gleichzeitig stehen wir mit diesen Regionen im guten Austausch, um die Umweltwirkung ihrer Produktion zu verbessern.
Zum Abschluss hat Gort Schiplage nochmal ein deutliches Bekenntnis zur mittelbeständig geprägten Wirtschaft abgegeben.
Mit unseren sicheren Futtermitteln erzeugen wir Produkte von höchsten Qualitätsstandards. Und wenn ich wir sage, dann meine ich eine zutiefst mittelständisch geprägte, unternehmerisch geführte Branche, die sich zum Standort Deutschland bekennt und auch kein Interesse an einer Abwanderung oder Verlagerung der Produktion hat. Wir mittelständische Unternehmen schaffen nachhaltig Werte im ländlichen Raum und betreiben unser Geschäft seit mehreren Generationen. Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit haben für die deutschen Hersteller höchste Priorität. Das wollen und werden wir auch in Zukunft als Credo unserer Tätigkeit verstehen.
Danach ging es dann zum Impulsvortrag von Professor Dr. Stefan von Kramon-Taubadel, Universität Göttingen, Department für Agrarökonomie und rurale Entwicklung. Er sprach über nachhaltig globale Warenverfügbarkeit, was können Deutschland und die EU beitragen. Und in einem ersten Schritt beurteilte er auch die Lage am Weltmarkt und insbesondere die Situation, die sich durch den Krieg in der Ukraine ergibt.
Und das heißt, dass für die globale Versorgungslage mit Grundnahrungsmittel Getreide zumindest es doch einige Wolken am Horizont gibt. Wir müssen sehr, sehr hoffen, dass die Produktion in den anderen wichtigen Gebieten der Erde weiterhin stark bleibt.
Kramon-Taubadel sprach auch die verschiedenen Überlegungen an, um die Farm-to-Fork-Strategie umzusetzen. Also 20% Reduktion des mineralischen Düngereinsatzes, 50% Pflanzenschutzeinsatz, 50% Reduktion der N-Bilanzüberschüsse, mindestens 10% ökologischer Vorrangfläche und mindestens 25% ökologischer Landbau. Es gab hierzu verschiedene Studien, unabhängige Studien, die alle zu etwa gleichen Ergebnissen kommen. Und er hat in diesem Zusammenhang auch eine NABU-Studie erwähnt.
Anfang des Jahres, dieses Jahres, kam eine neue Studie raus, letztlich in Auftrag von NABU gegeben. Also denke ich mir gänzlich unverdächtig, dass die jetzt irgendwie Produktionsinteressen, sage ich mal, so vertreten. Und die haben eigentlich sehr ähnliche Ergebnisse auch ausgerechnet. Das haben sie zusammen mit Kollegen in Bonn dann durchgeführt, die ein Modell haben. Ein paar kurze Zitate. Die Berechnungen zeigen, dass die Flächenbedarfe zur Bedienung der deutschen Nachfrage im Ausland trotz umgesetzter Natur- und Klimaschutzmaßnahmen ab etwa einer Halbierung der Fleischnachfrage stabil bleiben bzw. abnehmen. Also, was die ausgerechnet haben, ist, wenn wir Farm-to-Fork umsetzen wollen und wir wollen eben nicht, dass deswegen unsere Importe steigen, dass die Produktion einfach im Ausland verlagert wird, dann müssten wir unsere Fleischnachfrage um ungefähr halbieren. Das wäre der Ausgleich für die Farm-to-Fork-Maßnahmen. Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Transformation der landwirtschaftlichen Produktion ist demnach die Nachfrage auf den Märkten. Und damit sind wir beim Konsum pro Kopf. Wäre auch eine Stellschraube, wo wir arbeiten können, wenn Bevölkerung steigt, wenn Fläche und Ertrag, und da hoffen wir durchaus, da werde ich zu noch kommen, dass die Technologie der technologischen Entwicklung hilft, dass wir da mehr Gewicht bekommen. Aber ob das ganz ausreicht und wie lange es dauert, bis manche technologische Lösungen da sind, wir müssen auch über Konsum pro Kopf nachdenken.
Und der Wissenschaftler ist auch relativ ehrlich und offen und direkt mit seiner Aussage über die notwendigen Konsequenzen innerhalb der Agrarbranche.
Der Teufel steckt im Detail. Solche Berechnungen, ich würde jetzt nichts auf die Goldwaage legen wollen, weil das ist sicherlich nicht einfach. Kollege Windisch aus München kennen Sie bestimmt, und da geht es dann um Fragen wie, wie rechne ich Methan- und CO2-Äquivalente korrekt, wie wurde gefüttert, Nebenprodukte und so weiter und so fort. Aber dennoch, dass wir unseren Fleischkonsum in den Ländern, die überdurchschnittlich viel konsumieren, und dazu gehören wir auch, dass wir den drosseln sollten im Sinne Klimaschutz und Ressourcenschutz. Ich glaube, das ist in der Wissenschaft ziemlich unumstritten.
Und schließlich bedeutet die Entwicklung und die Notwendigkeit für Maßnahmen auch ganz konkret.
Verlierer auf der Angebotsseite, Bestandsabbau in der Veredelungsproduktion. Herr Schipplage hat viele Zahlen darüber, und es wird vermutlich weitergehen. Auf jeden Fall ist kein Ende momentan leider in Sicht. Wenn wir über sowas wie die Trockenleerung von Moorflächen sprechen, manche neue Technologien, in denen wir sehr viele Hoffnung legen, werden aber auch zur Folge haben, weil sie zum Beispiel mit Skalenerträgen verbunden sind, weil sie nicht von kleineren Betrieben umgesetzt werden können, sondern nur von größeren. Also all diese Faktoren haben Strukturwandel zur Folge, und das wird nicht völlig schmerzfrei vonstatten gehen können. Auf der Nachfrageseite, Lebensmittel- und Energiepreiserhöhungen bedeuten reale Einkommensverluste. Aber wenn wir tatsächlich die wahren Kosten auch für die Umwelt bezahlen sollen, die wir verursachen mit unseren Konsumentscheidungen, dann heißt das ja reale Einkommensverluste. Verluste.
Und dann ging es in die Diskussion, die wir für Sie vollständig hier zur Verfügung stellen.
Jetzt haben wir hier den Ökonom hier und wir haben ja viele Ökonomen gehört, die uns berichtet haben, dass wenn man den Konsum senkt, dann haben wir ein Problem in unserer Gesellschaft, weil dann kein Wachstum mehr stattfindet. Wie sehen Sie das? Müssen wir da Angst vor haben? Denn wenn wir jetzt, sagen wir mal, 20-30% weniger Fleisch zu sich nimmt, dann reduziert sich der Konsum, dann reduziert sich die Produktion. Und das wird doch für die Volkswirtschaft wahrscheinlich verhängnisvoll werden.
Das ist eine gute Frage. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe es nicht wirklich bis zum Ende durchdacht. Ja, es wird auf jeden Fall einige Branchen geben, die schrumpfen müssen. Wenn man jetzt die Energiepreise insbesondere, weil vieles, was wir in den letzten Jahrzehnten an Wohlstand, materiellen Wohlstand erzeugt haben, basiert auf letztlich günstige fossile Brennstoffe, die an sich, wenn man die Umwelt berücksichtigt, wesentlich teurer hätten sein müssen, als sie es waren. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung momentan. Und die Frage ist, wie schnell werden wir diese fossilen Brennstoffe durch Alternativen, die auch günstig sind und umweltfreundlicher. Und bis wir dahin angekommen sind, das wird hoffentlich schnell genug gehen, aber da wird es ein paar schwierige Jahre geben.
Heißt das, also das klingt jetzt wieder so neutral, heißt das, dass wir alle ein bisschen den Gürtel enger schnallen müssen und auch mit weniger Wohlstand auskommen müssen?
Ich glaube ja. Ich weiß, dass es jetzt, hört man vielleicht nicht gerne. Und ich meine, ich habe mein Professorengehalt und so weiter und so fort, kann ich es mich vielleicht auch viel eher leisten als viele andere. Ich meine jetzt, so viel wollen Sie vielleicht nicht über mich persönlich wissen, aber ich bin eigentlich gebürtiger Kanadier, habe dort studiert, meine Familie ist noch da, mein Vater, mein Bruder und mein gesamter Lebensstil in den letzten Jahrzehnten ist darauf aufgebaut worden, dass ich sozusagen, ich sehe mich so ein bisschen als nordatlantischer Mensch, der viel und regelmäßig rüberfliegt, um Familie zu besuchen und andere Sachen in Kanada zu machen. Ich habe da ganz, ganz erheblich auf Kosten der Umwelt diesen Leben. Und das sind Sachen, wo wir einfach, es geht jetzt nicht um den erhobenen Zeigefinger, dass jetzt irgendein Leute böse sind, weil sie zu lange duschen oder zu viel Fleisch essen oder nach Kanada fliegen. Es geht darum, die Preise richtig zu machen, sodass wir die einfach korrekt berücksichtigen, wenn wir Entscheidungen treffen. Ich will jetzt nicht, dass irgendein Minister mir jetzt sagt, was gut oder böse ist und so weiter. Darum geht es nicht. Aber das hat einfach Kosten, die werden woanders gespürt und die kriegen wir jetzt alle mit über Klimawandel und in anderen Regionen der Welt wird das wahrscheinlich noch viel stärker zuschlagen als bei uns. Und das muss jetzt irgendwie internalisiert werden, so kann es nicht weitergehen.
Sie haben ja eben, ja. Jetzt werde ich mal ein bisschen kritisch und ich tue das, ich bin selbst auch Agrarökonom und insofern ist das auch Selbstkritik. Die Ökonomie sagt immer, die Kräfte des Marktes sollen das regeln. Der Preis wird gebildet aufgrund aller Aspekte, die man am Markt kennt, bewertet und so weiter. Da würde ja die Umwelt auch drin gehören und der Verbraucher weiß ja dann genau, was ihm die Umwelt wert ist. Also eigentlich hat sich dieses Problem von selber gelöst und wir brauchen keine Mittel, die in irgendwelche Transformationsprojekte reingehen. Wie sehen Sie das als Ökonom? Also sollen wir es so laufen lassen? Wir wundern uns ja doch, dass in letzter Zeit Ökonomen Strategien vorschlagen, die extrem stark dirigistisch sind.
Ja, kann ich verstehen. Also erstens, der Markt funktioniert bei privaten Gütern ziemlich gut. Aber es gibt eine Klasse von Gütern, die nennen wir öffentliche Güter. Und da funktioniert er nicht so gut. Und dazu gehört zum Beispiel stabiles Klima. Das ist das Problem. Es handelt sich hier um die sogenannten Externalitäten. Ich entscheide nach den Preisen und Kosten, die ich vor mir sehe, aber die spiegeln nicht alles wirklich, was aus meiner Entscheidung folgt, wider. Und deswegen konsumiere ich zu viel von dem einen oder ich produziere zu wenig von dem anderen und so weiter. Das heißt, ich bin kein so Hardcore-Marktwirtschaftler, dass ich sage, dass der Markt wirklich alles regeln kann. Es gibt auch Sachen wie Universitäten und Krankenhäuser und so weiter. Es sind eine ganze Reihe von wichtigen Sachen, die der Markt alleine nicht regelt. Und da kommt es auf eine kluge Politik drauf an. Und das Einpreisen von externen Effekten ist einer von diesen Bereichen, wo der Markt Hilfe braucht.
Gehen wir nochmal zurück, ich habe es nicht vergessen, auf die Effizienz, die Sie beschrieben haben, oder Effektivität. Sie haben von der Effektivität gesprochen und haben halt eben auch an Beispielen gezeigt, gewisse Länder, die Grafik, die Sie gezeigt haben, wo in Ländern die Fläche, quasi in den OECD-Ländern, die Fläche fast noch zurückgegangen ist, aber die Produktion stark gesteigert werden konnte. Und andere Regionen, wie zum Beispiel die Afrika, in Afrika, wo das Bevölkerungswachstum stark war, aber im Grunde genommen die Effektivität nicht gestiegen ist auf der Fläche. Wäre das sozusagen im Schluss dann auch die klare Entscheidung, wir sollten in Afrika nicht produzieren, sondern lieber dorthin exportieren?
Kurzfristig kommen wir daran nicht vorbei, weil die nicht in der Lage sind, genügend zu produzieren. Mittel- und langfristig, obwohl das eigentlich lange gefordert wird und gehofft wird und unglaublich viel geforscht und wie viel Entwicklungshilfe reingeht, bisher hat es leider in vielen Fällen, in den meisten Fällen einfach nicht gefruchtet, aber mittel- und langfristig wollen wir doch dahin kommen, dass die effizienter produzieren und das kann da auch passieren in vielen Ecken. Und natürlich von Land zu Land die Standortbedingungen, naturräumliche Bedingungen, das ist, wir können nicht alle jetzt, ich weiß nicht, 9 oder 10 Dezitonnen Weizen dann irgendwie erreichen, aber trotzdem können sie wesentlich mehr. Und das bedeutet aber auch Strukturanpassungen und vieles andere mehr, was bei uns stattgefunden hat im Laufe der Jahrzehnte. Vorübergehend, also kurzfristig müssen wir, und der Handel spielt da eine ganz wichtige Rolle, mittel- und langfristig hoffe ich, dass es in diesen Teilen der Erde, die jetzt sehr auf Importe angewiesen sind, dass es auf jeden Fall zu einer Reduktion der Importabhängigkeit kommen kann, dass sie ihre eigene Produktion besser aufgestellt bekommen und den Selbstversorgungsgrad erhöhen können. Das wird nicht, das Ziel kann es nicht sein, dass jetzt jede Ecke auf dieser Erde 100% Selbstversorger ist. Der Handel wird weiterhin eine ganz wichtige Rolle spielen, weil es Ernteschwankungen gibt und weil die Bevölkerung auf diesem Planeten nicht so verteilt ist, wie die Produktionsmöglichkeiten verteilt sind, einfach geografisch und agroklimatisch. Also der Handel wird weiterhin wichtig sein, aber Afrika ist ein besonderes Problem, weil die einfach im internationalen Vergleich, was die Effizienz der Produktion betrifft, sehr weit hinterherhängen.
Ja, ich darf auch hier gerne in die Runde reinfragen. Also Wortmeldungen werden gerne entgegengenommen, Kommentare, Fragen. Es steht jemand mit einem Mikrofon auch irgendwo. Ich muss mal gerade schauen, wo es steht. Dass sich jemand vielleicht einfach in die Mitte hinstellt, das Mikrofon hochhält, dann kann man auch Fragen stellen, ansonsten komme ich eben runter, das geht auch. Also bitte, wenn Sie jetzt eine Anmerkung haben, Professor Cameron hat etwas gesagt, was Ihnen jetzt gar nicht missfällt, also das halten Sie aus, glaube ich, ne? Als Wissenschaftler, man ist ja unabhängig. Ja, ja, also gerne bitte, gibt es Fragen, sonst frage ich weiter, hier. Ah, da haben wir schon einen unserer Podiumsteilnehmer für gleich. Erwin Nehmer, wollen Sie einfach schon hier hochkommen? Das können wir ja auch machen, dann sind Sie einmal hier. Ich darf schon mal ganz herzlich begrüßen unseren Podiumsteilnehmer Vergleich, Amos Wienemar. Er ist Landwirt, Milchviehhalter aus dem Emsgebiet und damit man direkt einordnen kann, wie Sie fragen, was Sie fragen. Also
ja, gut. Hallo. Kann mich jeder verstehen? Ich hoffe wohl. Erstmal moin miteinander. Also, bislang bei all diesen Diskussionen, wenn es darum geht, dass die Preise steigen sollen, das kann ich alles nachvollziehen. Was mir bloß bislang noch keiner erklärt hat, und das merken wir ja gerade aktuell auch, wenn Preise steigen, ist das ja gleichzeitig eine Entwertung. Die Kaufkraft verliert ja an Wert. Das heißt, die Bürger haben weniger Geld zur Verfügung. Und wenn wir einen gedeckelten Topf haben in der Volkswirtschaft, dann führt das zu Inflation und im Zweifelsfalle auch zu Rezession in Übergangsphasen. Und damit auch in einigen Regionen oder in Stadtvororten auch zu sozialen Unfrieden. Weil Menschen sich auf einmal etwas nicht mehr leisten können, was sie sonst tagtäglich ja, einfach zu ihrer Grundversorgung brauchten. Wie dieses Problem aufgelöst oder gelöst werden kann oder gelöst werden soll.
Ja, vielen Dank. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt vielleicht 4, 5 Jahre her, da gab es auch Diskussionen. Ne? Da hieß es auch, die Agrarpreise müssen steigen, Lebensmittel müssen teurer werden. Dieses Geiz ist geil in Deutschland und alles günstig und billig und so weiter ist nicht richtig. Ne? Dann sind die Preise tatsächlich letztes Jahr gestiegen und dann ist plötzlich der Aufschrei auch ganz groß. Oh, das geht doch gar nicht und ne, also Inflation und so weiter. Das ist ein bisschen schizophren eigentlich, die ganze Diskussion da. Und Sie haben völlig recht. Ich habe ein bestimmtes Budget und der Bundesbürger in Deutschland, glaube ich, im Durchschnitt, was ist da so etwas, 12, 13% geben wir für Lebensmittel aus.
Und wenn die Lebensmittel jetzt teurer werden und ich 15% ausgeben muss, dann werde ich 2-3% weniger für etwas anderes. Ich weiß nicht, ob das jetzt Urlaub ist oder Theater oder Kleidung oder, ne? Und wenn ich ein niedriges Einkommen habe, geht das eventuell dann aber auch an Sachen, die schmerzhafter sind, ne? Vernünftige Gesundheitsversorge für die Kinder oder irgendwie sowas. Sachen, die dann letztlich bedeuten, langfristig werden Investitionen nicht getätigt, die ganz wichtig sind, die zukünftige Kosten mit sich bringen. Ja, das ist die Realität. Und darüber müssen wir auch, und darüber, das muss die Politik auch moderieren, sowas. Wir können natürlich einfach weiterhin Schulden in den Haushalt machen und das alles ausgleichen und so tun, als ob es nicht da ist. Aber bleibt so ein bisschen bei dem Punkt, dass wir in den letzten Jahrzehnten, wenn wir jetzt gucken, welche Umweltkosten entstehen, wir haben etwas über unsere Verhältnisse gelebt. Und jetzt kommt ein Schock, das kommt jetzt natürlich plötzlich mit Russland und Krieg und Gaspreis und so weiter. Aber dahinter steckt eine tiefergehende Wahrheit, die wir, glaube ich, langsam akzeptieren müssen und wo wir dann politische Mechanismen finden müssen, damit recht zurechtzukommen. Ich weiß, das kann ich als Theoretiker sehr einfach sagen. Das ist, ne?
Nach. Und zwar, wir haben ja schon, Nobby Blüm hat ja schon mal gesagt, die Rente ist sicher. Und solange wie der das gesagt hat, wissen wir eigentlich, dass unsere Rente nicht sicher ist mit dem System, was wir heute ja mittlerweile skalieren. Was ich damit sagen will, solange wir ein System haben, wo die Politik und die Gesellschaft nur in Wahlperioden denkt und nicht in Zeitabschnitten oder in Generationen, so wie wir Landwirte, das ja immer wieder vorleben, weil wir können nur in Generationen denken und leben, wenn wir das, was uns anvertraut worden ist von der Generation vorher, weitergeben wollen. Das heißt auch, wie wir mit unserer Natur umgehen, wie wir mit unseren Menschen umgehen, die uns umgeben und so weiter. Dann glaube ich nicht, dass wenn wir in diesem kurzen und wie es jetzt auch wieder im Wahlkampf sehr deutlich wird, Abschnitten denken, das überhaupt schaffen. Und zwar nicht so kurzfristig, wie Sie das vielleicht skizzieren. Also ich kann mir das fast nicht vorstellen.
Ja, verstehe ich. Und ich habe auch meine Momente, wo ich dann so eher pessimistisch gestimmt bin. Ich hoffe, dass Sie Unrecht haben und dass ich auch damit Unrecht habe. Aber ich sehe auch in unserem System, ich sehe Politiker, die eher die Neigung haben, wie gesagt, sofort dann, na, das ist eine Zumutung, das ist jetzt Enteignung und diese Sachen zu verstärken, Habecks Heizungshammer und so weiter. Klar, Gesetz war ganz handwerklich schlecht gemacht und so weiter, aber dahinter steckt eine Anpassung, die vielleicht notwendig ist. Und ja, mit unseren politischen Zyklen, das ist in der Tat ein schwieriges Problem. Ich sehe keine Alternative. Ich möchte jetzt nicht, dass irgendein Diktator sozusagen in der Hoffnung, dass er oder sie das korrekt dann letztlich für uns entscheidet. Wir haben jetzt später heute ein paar Politiker hier, glaube ich, und den sollen wir vielleicht mal fragen, ob sie und ihr System, ob sie das so ein bisschen, dieses kurzfristiges politisches Denken ab und zu vielleicht ein bisschen überwinden können, um längerfristige Ziele zu setzen und zu verfolgen.
Also damit das ganz, ganz, ganz klar steht, ich stehe absolut für Demokratie. Ganz und gar. Und ich will Ihnen das auch kurz erklären, warum. Mein Name, Amos Fenema. Ich trage diesen Namen, weil mein Opa ist im September 45 noch in den Krieg gezogen. Und ist im September 44 und ist im Januar 45 von der Front kurz zu Hause gewesen, als mein Vater geboren wurde. Und dann hat mein Opa ganz klar gesagt, mein Vater soll nicht Amos heißen. Er ist wieder an die Front gezogen, mein Opa, und ist in der Ukraine von der Ostfront überrollt worden und ist nicht wiedergekommen aus der Gefangenschaft. Also damit das ganz, ganz klar ist, dieser Anschein und auch dieser Touch. Also ich bin definitiv ein Demokrat und ich bin ganz klar dafür, dass wir dies, was wir hier jeden Tag genießen dürfen, Frieden und Freiheit, sowohl in Gedanken als auch in unserem Leben, mehr als genießen müssen und das jeden Tag als Lottogewinn schätzen müssen.
Das fand ich ein wichtiges Statement. Ich habe aber trotzdem noch mal eine Frage. zu Ihren Vorschlägen, damit das jetzt vielleicht nicht in eine falsche Richtung rennt, geht, oder ich würde das gerne auch nochmal versuchen, ein bisschen noch mit ein paar anderen Aspekten zu würzen. Sie haben ja auch sehr schön in Ihren Abbildungen gezeigt, dass wenn wir über Konsum sprechen, wenn wir über bestimmte Effektivität sprechen, die wir in der Produktion haben, dass wir da eine sehr große Spanne haben. Ja? Und was wäre Ihr Vorschlag, wie wir das vielleicht stärker steuern können? Denn wir haben jetzt im Moment ein paar Steuerungsmechanismen, die das vielleicht gar nicht, die nicht zur Motivation beitragen, diese Effektivität zu erhöhen. Ja? Oder würden Sie sagen, die haben wir schon? Denn ich würde jetzt jedem Landwirt unterstellen, dass er eigentlich hocheffektiv arbeiten wird, weil er möchte ja kein Geld verbrennen. Also insofern ist die Frage, was kann man da auch steuernd zu tun?
Also ein wichtiger Punkt wäre, glaube ich, das sind so das Carbon Border Adjustment Mechanism, was manchmal so das CBAM besprochen wird, dass wir halt unsere umweltpolitischen Maßnahmen hier im agrarpolitischen, aber nicht nur im agrarpolitischen, dass wir die handelspolitisch flankieren können. Ja, da hängt auch die WTO und der ganze internationale Handelsrecht noch zu hinterher. Man arbeitet dran, ja, aber wir brauchen international vergleichbare Standards und wir müssen dann Regeln, wo wir dann sagen können, wenn Ware an der Grenze bei uns ankommt, dass wir dann, wenn das nicht in dem Ursprungsland, wo diese Ware produziert worden ist, schon geschehen ist, dass wir eben zum Beispiel CO2-Kosten oben draufschlagen können, als Zoll sozusagen, um dieses Gut zu verteuern, damit es hier nicht zu Substitutionen, dass unsere Produzenten eben, wie Sie sagen, diese Faktoren berücksichtigen und dadurch höhere Kosten haben, aber Marktanteile verlieren, weil anderswo günstiger produziert werden kann, wo die Umwelt nicht berücksichtigt werden muss. Das ist ein ganz dickes Brett, weil solche Regelungen international aufzustellen, man möchte nicht, dass das dann als eine Art versteckter Protektionismus benutzt wird. Es muss schon die tatsächlichen Kosten. Und das wird nicht einfach sein, aber da arbeitet man dran und ich bin guter Hoffnung, dass man da Erfolge erzielen wird. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
So, jetzt haben wir hier eine Frage. War irgendwie eine Frage?
Ja.
Bitte einmal aufstellen, damit man sieht, wo das herkommt. Ja,
also Sie
und hatten, Namen und Herkunft nennen bitte, damit man ja weiß, aus welcher politischen Schiene der kommt.
Ja, also aus der eher konservativen norddeutschen Schiene heraus. Heinrich Kleine-Klausing von der Deutschen Tiernahrung Kremer. Es ist ja jetzt auch von Ihnen angesprochen worden in Ihrem Vortrag und auch von Herrn Dr. Baken, das Thema der Effizienz. Und für uns Landwirte ist Effizienz ja eben insbesondere Futterverwertung. Das ist ja unabhängig, ob ich nun Geflügelhalter, ob ich Schweinehalter oder ob ich Milchviehhalter bin. Und wenn wir Farm to Fork betrachten, und das haben Sie ja auch richtigerweise als kritisch angesehen, und eine Reduktion, eine deutliche Reduktion der Produktion bei uns ansehen, müssen wir ja selbst, wenn wir die Ernährung oder die Verbräuche mehr balancieren würden in unserer Bevölkerung, müssen wir einen zusätzlichen Import machen an Lebensmitteln. Das wird ja die Konsequenz sein, wenn wir die Produktion bei uns reduzieren. Wir würden unter dem Selbstversorgungsgrad kommen. Wir importieren damit aber ja negative Umweltwirkungen, wenn wir aus Regionen importieren, wo eben nicht mit dieser Effizienz gearbeitet wird. Gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, dass wir Regionen in der Welt haben, wo die Bevölkerung auf einem hohen Niveau bei einem kleinen, nehmen wir Indien mit 1,4 Milliarden Menschen, bei einer kleinen Steigerung des Wohlstandes mehr konsumieren, aber deutlich weniger effizient produzieren. Müssen wir also nicht eher die Politik davon überzeugen, nicht hier die Produktion einzuschränken, sondern unsere hohen Produktionsstandards und das Wissen darüber zu exportieren und diese Erkenntnis zur Politik rüberzubringen?
Vielen Dank. In einer Marktwirtschaft geht eigentlich alles vom Konsumenten aus. Wir müssen gucken, dass der Konsum reduziert wird, weil der Konsum dann mit richtigen Preisen konfrontiert ist. Wenn wir weniger Fleisch bei uns konsumieren, wenn wir nicht mehr, ich weiß nicht, 50, 60 Kilo pro Kopf, wir können dann vielleicht bei 35 ankommen oder 30 und können immer noch regelmäßig Fleisch genießen. Ich mag auch gerne Fleisch, aber einfach weniger.
Dann, na, wenn jetzt ein weniger Schwein weniger bei uns konsumiert wird, heißt das nicht, dass auch ein Schwein weniger bei uns produziert werden muss. Dann muss ein Schwein weniger gemästet werden irgendwo auf dieser Erde. Und idealerweise, und da sind wieder dann die globalen Systeme, die wir brauchen, Handelsrecht und so weiter, das Schwein, was sozusagen aus der Produktion fällt, soll dort aus der Produktion fallen, ganz rechts in meine Grafik, wo es am ineffizientesten produziert worden ist. Und deswegen bin ich eigentlich relativ guter Hoffnung, weil ich mir vorstellen könnte, dass die meisten deutschen Produzenten eher links da in der Grafik sind. Also ich weiß nicht, ob ich das vielleicht richtig, na, das wird zu häufig auf irgendwie, weil das einfacher ist vielleicht. Die Landwirte sind irgendwie an allem schuld und die sollen jetzt irgendwie aufhören, dies und das zu tun. Wir müssen von der Konsumseite kommen und auf der Seite dann letztlich die Bewegung in Gang setzen.
Ja, ich will da aber trotzdem nochmal nachhaken und sagen, ich glaube, wir können, will ich jetzt überhaupt nicht einflussgebend sein, aber wir können sagen, dass wir doch hier in einer sehr hohen Effizienz produzieren, wenn wir es mit anderen Regionen in der Welt vergleichen, aber das ist irgendwie im Moment nicht kommunizierbar.
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich müsste jetzt diese Studie von Pore und Nemetschek genauer nach anschauen, ob da in ihren Rohdaten und im Hintergrund, weil das ist alles dokumentiert, ob man da irgendwie sehen kann, wo die deutschen Betriebe, wo die nordeuropäischen Betriebe jetzt sozusagen da in diesem großen, das wäre tatsächlich eine interessante Sache. Wir wissen auch, ich meine, das wissen wir von Betriebsstatistiken und so weiter, dass auch innerhalb der deutschen Landwirtschaft die Spannen sehr groß sind, ne, zwischen das beste Viertel und das niedrigste und so weiter und so fort, was jetzt Erträge und Gewinne und so weiter und so fort betrifft. Aber da wird auch sicherlich viel Musik sein. Das heißt, auch innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas sind da auch bestimmte Effizienzgewinne zu erzielen.
Aus der Praxis kann ich nur sagen, wir könnten noch deutlich mehr Effizienz steigern, wenn wir die Möglichkeit hätten. Also ich kann ja nur unseren Betrieb betrachten. Und das geht vielen Betrieben so, wenn wir Hochwindkraftanlagen nutzen könnten, wenn wir Biogasanlagen nutzen könnten, wenn wir die Ställe alle vollpacken könnten mit PV. Bloß es scheitert überwiegend daran, Punkt 1, Baugenehmigung, und Punkt 2, ein ganz entscheidender Faktor, die Energieversorger, ob das nun TenneT oder Amprion oder egal wer sind, wollen diesen Strom gar nicht aufnehmen zu exakten Kosten. Sie machen Einspeisepunkte, wo das für uns nicht lukrativ ist. Also klimapolitisch könnten wir locker klimaneutral werden.
Jetzt haben wir wieder aus dem Publikum eine Frage. Da, okay.
Ja, Anton Einberger ist mein Name, Traunutrition Deutschland. Herr Professor, ich hätte eine Frage, bezieht sich auf die Hungernden in dieser Welt, diese 800 Millionen, die wir eigentlich schon lange kennen und es tut sich einfach nicht viel. Ich denke, dass ein Großteil auch in Afrika ist von diesen Hungernden. Und da hätte ich einfach einmal eine Frage, warum man gewisse Dinge nicht angeht. Und da denke ich mehr an, sage ich mal, dass natürlich die versorgt werden müssen, dass die Hungernden dann einfach genügend Nahrung haben, aber auch wegen den Flüchtlingen, die ja fliehen, weil die Lebenssituation sehr schlecht ist und das bezieht sich auch auf die Nahrungsgrundlage. Der große Teil von Afrika hat ja viel Fläche zur Verfügung und das größte Problem in Afrika ist, dass einfach zu wenig Wasser in diesen Regionen ist. Und dann ist eben die Frage, wie bringe ich Wasser in diese Regionen rein? Und ich meine, Afrika ist rundherum mit Meer besiedelt und da könnte man doch auch entsalzen, wie es woanders auch gemacht wird. Afrika hat jede Menge Energie zur Verfügung. Wenn ich an die sonnenreichen Länder denke, sogar kostenlose Energie mit Photovoltaik. Warum wird nicht entsalzt? Warum wird nicht das Wasser zur Verfügung gestellt, dass die Leute vor Ort Landwirtschaft betreiben können, Nahrungsmittel produzieren, Arbeit finden und all diese Dinge, die wichtig sind, um auch dort leben zu können. Warum wird die Entwicklungshilfe nicht gezielt in diese Richtung eingesetzt? Das würde mich mal interessieren.
Können Sie die Frage überhaupt beantworten?
Nicht wirklich. Ich habe da sehr wenig Erfahrung in dem Bereich. Ich war vor einigen Jahren in Israel, wo man jetzt, glaube ich, 2 oder 3 sehr große Entsalzungsstationen gebaut hat und wo das auch eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft spielt insgesamt. Und in der Tat, ich bin auch häufiger in Chile, weil wir da so ein gemeinsames Masters-Programm haben. Da ist Wasser auch immer wieder ein Thema. aber da scheint die Sonne viel, die Küste ist lang und da habe ich mir auch häufig gefragt, also eigentlich langfristig müsste es da eine sehr einfache, das heißt einfach, müsste es eine relativ klare Lösung geben. Ich nehme an, das sind auch Technologien, die noch sich entwickeln, wo man noch Effizienzen erreichen kann, wo man, aber das wesentliche Problem wird vermutlich sein, aber dass das zum Teil sehr, sehr hohe Investitionen sind. Und gerade in vielen afrikanischen Ländern jetzt die politischen Rahmenbedingungen, die Stabilität, die man bräuchte, bevor man so eine Investition unternimmt, vielleicht ist das eher das Problem und weniger jetzt die technischen Möglichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass wir solche Lösungen zunehmend sehen werden in den kommenden Jahrzehnten.
Jetzt haben wir eine Frage hier links.
Ja, Hendrik Homberg, Snorlak. Ich möchte so ein bisschen den Bogen schlagen, was Anton Einberger gesagt hat und das mit Afrika nochmal anschließen und dann zu meiner eigentlichen Frage kommen. Ich möchte eigentlich sagen, der Verbraucher wird, glaube ich, sehr hart aufschlagen, was Effizienz ist. Weil ich glaube, das, was wir hier, oder wir sind uns, glaube ich, alle relativ einig, wie man Tiere effizient ernährt, wie man effizient Nahrungsmittel produziert. Der Verbraucher hat ein anderes Bild, was nachhaltige Landwirtschaft ist. Und ein gutes Beispiel war vor ein paar Wochen ein Bericht bei Unser Land im Bayerischen Rundfunk. Das ist ja eine der oder die letzte Sendung, die sich überhaupt noch mit Landwirtschaft im deutschen Fernsehen vernünftig beschäftigt. Und die haben einen Vergleich zwischen einem Milchviehbetrieb in Mittelfranken und einem Milchviehbetrieb im Allgäu gemacht und haben das, ich finde, um den Verbraucher so ein bisschen abzuholen, haben sie es hinterher mehr oder weniger als unentschieden gemacht. Aber ich glaube schon, dass der in Franken gewonnen hat, als Betrieb mit 500 Kühen und hoher Effizienz. Das ist ja mit den Hähnchen, die wir in Deutschland produzieren und von denen wir die Brüste beim Lidl im Angebot sehen und die Karkasse, um den Hunger zu stillen, dann nach Afrika schicken. Das ist ja genau das Gleiche. Der deutsche Verbraucher müsste sich daran gewöhnen, das Hähnchen nicht mehr in der Pfanne zu machen, wo die Brust innerhalb von 3 Minuten fertig ist, sondern der Verbraucher muss den Ofen anschmeißen, um das ganze Hähnchen zu essen. Dann würde sich auch unser Verbrauch, wie wir Fleisch konsumieren und was wir als Nebenprodukte in andere Länder abschieben, das würde sich deutlich verändern. Wie sehen Sie das? Weil ich glaube, hier im Raum herrscht bei vielen Sachen Einigkeit und der Verbraucher fährt echt, der schlägt hart auf, wenn ihm das mal bewusst gemacht wird.
Ich kann ja nur aus meinen Kinderzeiten berichten. Als ich angefangen bin mit Landwirtschaft, als 17-, 18-Jähriger, da habe ich nebenbei Geld verdient. Und zwar viel verkauft. Und da waren die Verbraucher so weit, dass sie alles gekauft haben, Knochen und so weiter. Wenn wir das heute machen, erstens kriegen wir keine viel verkauft und zweitens wollen die nur gutes Fleisch. Was versteht man unter gutem Fleisch? Das ist Roulade, Filet, das Steak. Ja, und der Rest weiß ich auch nicht. Also ich finde den Rest auch sehr lecker. Bloß, das ist das Selbstverständnis. Und das ist auch in vielen Bereichen ein Zeichen unseres Wohlstandes. Weil auch das ganze Ernährungsverhalten sich so verändert hat, wenn wir das alles wieder zurückdrehen wollen, ich glaube, dann haben wir... Ja, ich glaube, dann können wir besser mit einer kleinen Schaufel einen großen Berg abtragen, als den Menschen wieder erklären, dass sie Ochsenschwanzsuppe machen müssen und das Schwein wieder ganz essen. Also ich habe selber noch geschlachtet, auch Schweine und auch Rinder, zu Hause aufgehängt und so weiter, wie das früher üblich war. Das wäre heute für viele undenkbar.
Ja, das ist sehr gut. Ich freue mich, dass wir... Einen Moment bitte noch. Ein bisschen Dramaturgie muss schon sein. Ich freue mich sehr, dass Venema das auch zum Ausdruck bringt, dass wir sozusagen ein ganzes Tier haben und was wir auch verwerten, das ist ja etwas, was uns gemeinsam leiden lässt. Ja? Dass wir sagen, wir in der Futtermittelwirtschaft, wir wollen versuchen, Koprodukte zu verwerten und nicht jetzt einfach nur zu sagen, ja gut, da wird Getreide eingesetzt, da wird Soja eingesetzt, das war's. Nein, es gibt unheimlich viel Koprodukte, die eingesetzt werden und die letztendlich die Verwertung verbessern und dafür sorgen, dass im Kreislauf alles, was übrig bleibt, auch wieder verwertet wird. Ja? Ich darf Ihnen jetzt mal für diese Runde danken, weil wir jetzt in eine zweite Runde kommen und darf Sie jetzt erstmal bitten, wieder zu Ihren Plätzen zurückzugehen.
Das war der erste Teil unseres Podcasts Faktenfutter über die Jahrestagung 2023. Hören Sie auch den zweiten Teil. Da findet nämlich die Podiumsdiskussion statt mit Politikern, mit dem WWF-Vertreter Michael Berger, mit dem Agrarblogger Amos Venema und mit DVT-Präsident Kurt Schiplage.